7 Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von 7 Tage Märkte, dem Wochenausblick der Börsenzeitung. Vor uns liegt die Kalenderwoche 24 und da erwarten wir Zinsentscheide der US-Notenbank Fed und der Bank of Japan. Und beim Hamburger Hafenkonzern HHLA steht eine Hauptversammlung an. Ich heiße Sabine Reifenberger, bin Redakteurin der Börsenzeitung und wir starten in dieser Woche mal mit einem genaueren Blick auf Apple. In den nächsten Tagen steht wieder eine Veranstaltung an, auf die viele Technologieliebhaber schon hinfiebern. Apple lädt zur Entwicklerkonferenz und worauf die Fans der Marke hoffen und wo Apple vielleicht auch aus wirtschaftlicher Sicht mal eine Schippe zulegen sollte, darüber spreche ich heute mit Alex Wehnert, unserem Korrespondenten der Börsenzeitung in New York. Hallo Alex.
Hi Sabine, freut mich wieder dabei zu sein.
Alex, am 10. Juni geht's los, bis zum 14. die Worldwide Developers Conference steht an. Das ist die weltweite Entwicklerkonferenz von Apple und um die Marke ist ja inzwischen auch ein ziemlicher Kult gewachsen. Wie stark geht's denn auf dieser Konferenz um Technik und wie viel ist vielleicht auch Show?
Ja, bei solchen Konferenzen geht's natürlich immer auch um Show. Es soll Action geladen werden, verspricht Apple, aber der Fokus, der liegt doch ganz klar auf der Keynote, auf der Eröffnungsrede von CEO Tim Cook. Da soll es Fingerzeige oder ganz konkrete Ankündigungen geben zu Technik, zu neuen technologischen Inhalten. Ankündigungen zur Software- und Produktentwicklung stehen da auf dem Programm, beziehungsweise werden wie jedes Jahr erwartet.
Jetzt wurden ja auf dieser Konferenz in der Vergangenheit auch beispielsweise neue iPhone-Modelle vorgestellt. Das Event soll auch so ein bisschen technologische Trends aufgreifen oder besser noch selber setzen. Wo wird denn voraussichtlich jetzt in diesem Jahr der Schwerpunkt liegen?
Ja, es gab auch in der Vergangenheit schon Entwicklerkonferenzen bei Apple, wo keine neue Hardware vorgestellt wurde. Das wird dieses Jahr wohl auch wieder so sein, nach neuen iMacs oder sonstigen Glauben Analysten oder Beobachter wird man da eher vergeblich suchen dieses Jahr. Stattdessen ja, steht eigentlich das Trendthema der Märkte aus den vergangenen Monaten einmal wieder im Mittelpunkt. Künstliche Intelligenz nämlich. Da rücken neue Software-Features in den Fokus bei Apple. Tim Cook, der angesprochene CEO, hatte ja bereits bei der Hauptversammlung Ende Februar betont, dass der Konzern da signifikant investiert beim Thema generative KI. Und Apple plant eben wohl die Betriebssysteme für das iPhone, aber möglicherweise eben auch für iMac, iPad mit neuen Funktionen auf Basis lernfähiger Algorithmen auszurüsten.
Jetzt sagst du, sie wollen investieren. Bedeutet das in dem Fall, dass Apple da auch eigene Entwicklungen vorantreibt bei generativer KI?
Ja, durchaus, aber nicht nur. Da gab es verschiedene Medien- und Analystenberichte in den vergangenen Monaten. Apple, ja, arbeitet an eigenen KI-Modellen. Die sollen dann ähnlich wie bei anderen Smartphone-Herstellern dann auf dem Gerät selbst installiert werden. Unsere Kollegin Heidi Rohde hatte das ja auch berichtet beim Mobile World Congress in Barcelona. Im Februar hatten da ja verschiedene Hersteller entsprechende Pläne, Produkte, Geräte vorgestellt. Aber bei Apple ist der interessante Punkt eben vor allem die Kooperation mit großen Konkurrenten, die in der Eigenentwicklung großer Sprachmodelle schon deutlich weiter sind. Da haben im März auch Berichte die Runde gemacht bereits, dass Apple die Google-Software Gemini angeblich in das Betriebssystem iOS 18, für das nächste iPhone eingeplant ist, einbauen will. Und diese Gemini AI, die funktioniert ja cloud-basiert, also dann nicht direkt auf dem Gerät installiert.
Jetzt hast du schon gesagt, das ist eigentlich eine Wettbewerbssoftware von Google und Google und auch deren Mutter Alphabet, die stehen ja wiederum im KI-Bereich auch im Wettbewerb mit großen Konkurrenten. Was würde denn so eine Kooperation strategisch auch für Google Alphabet bedeuten?
Ja, das ist wirklich ein interessanter Punkt. Für Alphabet wäre eine Kooperation mit Apple natürlich ein großer Schritt. Alphabet kämpft ja, wie du angesprochen hast, nicht nur mit Microsoft, sondern auch mit Amazon da um die Vormachtstellung. Da geht es ja vor allem um den Cloud-Bereich. in denen da Milliardenbeträge in den Ausbau von Computerressourcen oder Kapazitäten für Computerressourcen fließen, um rechenintensive KI-Modelle zu stützen. Aber durch jetzt so ein Smartphone-Deal mit Apple würde sich Alphabet da natürlich auf einen Schlag irgendwie Milliarden neuer Nutzer sichern. Nur kursieren eben auch Gerüchte, oder wir werden nächste Woche mehr darüber erfahren, inwieweit Apple da auch mit anderen Anbietern kooperiert, beispielsweise mit der für ChatGPT bekannten OpenAI, die ja bekanntlich von Microsoft gestützt wird.
Das heißt aber, wenn man es mal zusammenfasst, in diesem Jahr viel zum Thema Technologie, technologische Hintergründe und eher wenig Neuproduktpräsentation, oder?
Richtig, ja, also interessanter Punkt wird natürlich auch sein, inwieweit da der Datenschutz eine Rolle spielt, inwieweit Tim Cook oder ja insgesamt im Rahmen der Konferenz Hinweise dazu fallen, wie Apple bei aller Software-Innovation dieses Thema ja Security, Datensicherheit hochhalten will. Und natürlich gibt es vor solchen Konferenzen immer noch den Funken Hoffnung, dass man da irgendwo auch nochmal ein Neuprodukt zu sehen bekommt. Und das ist für die Kapitalmarktstory von Apple sicherlich immer ganz wichtig. Möglicherweise, also eine Außenseiterchance den Analysten, dass es da erste Blicke auf irgendwelche noch nicht fertiggestellten Produkte geben wird, um da schon mal ein Interesse an einem späteren Marktstart zu wecken. Wie gesagt, das gilt aber eher als unwahrscheinlich.
Also das neue iPhone wird wohl nicht vom Himmel fallen, aber spannende Themen gibt es trotzdem und vielleicht auch die eine oder andere wegweisende Kooperation. Das war schon mal die Vorschau auf die Entwicklerkonferenz von Apple in den nächsten Tagen. Vielen Dank für den Überblick. Das war Alex Wehnert, unser Korrespondent in New York. Schön, dass du dabei warst. Danke dir.
Ja, danke dir, Sabine. Hat wieder Spaß gemacht.
Und natürlich blicken wir auch noch auf ein paar weitere Themen in der kommenden Woche. Und dafür ist mein Kollege Franz Kongbui bei mir zu Gast. Hallo Franz.
Hallo Sabine.
Franz, in den nächsten Tagen finden ja Zinssitzungen von gleich zwei großen Notenbanken statt. Zum einen bei der Fed in den USA und dann auch bei der Bank of Japan. Die Ausgangslage allerdings, die könnte unterschiedlicher kaum sein, oder?
Das stimmt. Die US-Notenbank Fed, die trifft sich ja zum zweitägigen Meeting am Mittwoch. Und da wird davon ausgegangen, dass sie zum siebten Mal in Folge am derzeitigen Leitzinsniveau festhält. Das gilt ja immerhin schon seit Juli 2023. Bei der japanischen Notenbank dagegen stehen dann von Donnerstag an schwierige zweitägige Beratungen bevor. Ein zweiter Zinsschritt könnte angeraten sein, um den schwächelnden Yen zu stärken. Das wiederum aber könnte negative Nebenwirkungen nach sich ziehen.
Dann lass uns das doch mal einzeln aufdröseln. Wir fangen mal mit der Fed an. Warum gehen denn jetzt im Vorfeld die Beobachter davon aus, dass sie den Leitzins voraussichtlich unverändert lässt?
In den USA gibt es eine hartnäckig hohe Inflation und da erscheint der Fed einen Zinsschritt bereits jetzt im Juni verfrüht. Wir wollen erst nochmal neue Prognosen zur Zinsentwicklung veröffentlichen und auch für das Meeting Ende Juli, Anfang August. Da rechnen die meisten Beobachter noch nicht mit einem Zinsschritt.
Das würde dann ja eher darauf hindeuten, dass es vielleicht Mitte September dann mal zu einer Zinssenkung kommen wird, oder?
Ja, aber auch hier nehmen die Zweifel zu. Zwar erwarten viele Ökonomen, dass der Offenmarktausschuss FOMC im Herbst die geldpolitischen Zügel wieder lockern wird. Und auch das Fed-Watch-Tool der CME Group unterstellt mit einer Wahrscheinlichkeit von etwa 50%, dass die Währungshüter im September die Zielzone für den Tagesgeldsatz heruntersetzen werden. Allerdings haben sich einige stimmberechtigte Mitglieder des FOMC skeptischer gezeigt.
Muss man sagen, dann gibt es auch 50%, die dagegen sind. Was wurde denn jetzt beim FOMC an Positionen geäußert, dass da Zweifel hochkommen lässt?
Ja, das Vorstandsmitglied Christopher Waller hat kürzlich gesagt, dass seiner Ansicht nach eine Leitzinssenkung noch mehrere Monate entfernt ist. Und Raphael Bostic, Präsident des Fed-Ablegers in Atlanta, kann sich sogar vorstellen, dass eine Lockerung erst gegen Ende des Jahres beschlossen wird. Er sieht die Erreichung des Inflationsziels von 2% nicht als Voraussetzung für eine Lockerung an.
Und welchen Standpunkt hat der Notenbankchef Jerome Powell eingenommen?
Ja, der hat wiederholt gesagt, dass jede Entscheidung streng datenabhängig sein wird.
Das ist ja super. Was soll er als Notenbanker auch andere sagen? Wie sieht's denn bei den Daten aus?
Das bevorzugte Inflationsmaß der Notenbank ist ja die Kernrate des PCE-Preisindex. Und die lag im April aus Jahr hochgerechnet bei 2,8%. Damit ist dieser Wert in drei aufeinanderfolgenden Monaten unverändert geblieben. Und das bedeutet auch, er bewegt sich nur langsam auf das Inflationsziel hin. Ein anderer Wert, der aus Sicht der Fed bedeutend ist, ist der Verbraucherpreisindex CPI. Und der hat ohne Berücksichtigung der Energie- und Lebensmittelpreise im April sogar um 3,6% zugelegt.
Jetzt hast du vorhin gesagt, auf die neuen Prognosen werden die Analysten ganz besonders genau schauen. Womit ist denn zu rechnen?
Im März hatten die FOMC-Mitglieder unterstellt, dass die Fed im laufenden Jahr den Zielkorridor für den Leitzins um 75 Basispunkte senken würde. Diese Schätzung dürfte nun auf kumulative Lockerung, so im Bandbreite von 25 bis 50 Basispunkte, reduziert werden. Außerdem prognostizierten sie bis zum Jahresende einen Rückgang der PCE-Kernrate auf 2,6%. Diese Voraussage könnte ebenso weiter Bestand haben wie die erwartete Wachstumsrate von 2,1%.
Das ist also die Situation in den USA. Jetzt sagtest du ja eben, die Bank of Japan hat eine etwas andere Ausgangssituation. Die Sitzung läuft von Donnerstag bis Freitag. Mit welchen Themen und Fragen wird man sich denn in Japan besonders befassen müssen?
Ja genau, ich hatte ja schon bereits erwähnt, dass der Yen schwächelt. Damit sieht sich die Führung der japanischen Notenbank erneut mit der Abwägung zwischen Leitzins und Yen-Wechselkurs konfrontiert. Der anhaltende Abwertungstrend setzt die Bank of Japan nämlich unter Druck, den Leitzins ein zweites Mal in diesem Jahr anzuheben.
Was sind denn die Hauptfaktoren für diesen Druck?
Na gut, die privaten Haushalte sind mit ihrer schwindenden Kaufkraft als Folge des schwachen Yens natürlich unzufrieden. Und auch eine wachsende Zahl von Unternehmen hat sich mit Kritik zu Wort gemeldet. Für die haben sich importierte Vorprodukte verteuert.
Das würde ja jetzt eigentlich für eine Zinsanhebung sprechen. Ist das denn ausgemacht?
Nee, die Mehrheit der Beobachter rechnet erst beim nächsten Treffen im Juli mit dem nächsten Zinsschritt. Denn während eine schnelle Zinserhöhung die gesamte Wirtschaft belasten würde, sind die Auswirkungen des schwachen Yen nicht nur negativ. Die Unternehmensgewinne werden angekurbelt, was die Manager in die Lage versetzt, höhere Löhne zu zahlen. Und das stützt die Spirale aus steigenden Preisen und Löhnen. Und das ist ein Szenario wiederum, das sich die Bank of Japan für das Erreichen ihrer Zielinflationsrate von 2% wünscht.
Da bin ich mal gespannt, was in den nächsten Tagen passiert. Ende der Woche sind wir schlauer und ein paar Tage später geht es ja dann auch schon weiter mit dem Zinsentscheid der Bank of England. Das schauen wir uns dann vielleicht mal in der nächsten Episode an.
Sicher.
Kommen wir mal noch ein bisschen regional näher heran und schauen wir nach Hamburg. Der Hamburger Hafenkonzern HHLA, der hat für Donnerstag zur Hauptversammlung eingeladen.
Und es ist möglicherweise die vorläufig letzte ordentliche AV als börsennotiertes Unternehmen. Denn seit September ist der Plan bekannt, dass das Hafen- und Logistikunternehmen nach dem Einstieg des weltgrößten Reedereikonzerns MSC künftig als Joint Venture geführt werden soll. Und zwar mit der weiterhin mehrheitlich, aber nur noch mit 50,1% beteiligten Stadt Hamburg zum einen und dem Minderheitsgesellschafter aus Genf zum anderen. Damit soll dann auch der seit 2007 börsennotierte Teilkonzern Hafenlogistik aus dem Börsenhandel genommen werden.
Das ist ja aber noch nicht so ganz in trockenen Tüchern. Woran hängt's denn?
Ja, Voraussetzung für die Umsetzung des Deals ist vor allem noch die Zustimmung durch die Hamburger Bürgerschaft. Und die kann bei einer Mehrheit der rot-grünen Koalition im Parlament als sehr wahrscheinlich gelten, denn nach den Vorstellungen des Senats soll das Ganze zu einem Aufschwung des größten deutschen Seehafens führen. Allerdings hat sich das parlamentarische Verfahren in die Länge gezogen und erst gestern wurde bekannt, dass der Hamburger Senat möchte, dass die Bürgerschaft in ihrer letzten Sitzung vor der Sommerpause, also am 26. Juni, den MSC-Einstieg bei der HLA genehmigt. Es ist aber auch so, dass die Übereinkunft des Senats mit MSC von Gewerkschaften und Arbeitnehmern der HLA abgelehnt wird. Und dieser Widerstand dauert an. So will die Gewerkschaft Verdi vor dem Parlamentsvotum noch einen Massenprotest organisieren.
Gibt es denn eine Erklärung dafür, dass sich das jetzt schon über einen recht langen Zeitraum ja doch hinzieht?
Ja, die Opposition beklagt vom Senat unter Verschluss gehaltene Daten zur Transaktion und fordert weitere Informationen ein. Und zuletzt wurde auch bekannt, dass der ehemalige wirtschafts- und hafenpolitische Sprecher der SPD-Fraktion in der Bürgerschaft, Joachim Seeler, aus Protest gegen den MSC-Einstieg nach 38 Jahren seine Partei verlassen hat.
Womit hat er das begründet?
Er kritisierte, es habe kein Ausschreibungsverfahren für den Teilverkauf der HLA gegeben. Zudem existiere kein Verkehrswertgutachten zum Wert des Hafenkonzerns. Und außerdem solle MSC bei allen wesentlichen Entscheidungen ein Vetorecht erhalten.
Das sind ja auch durchaus Punkte, die man kritisieren kann. Jetzt gab es ja im Vorfeld auch Kritik am Format dieser Hauptversammlung. Die wird nämlich, wie auch im vergangenen Jahr schon, wieder als rein virtuelle Veranstaltung ohne physische Präsenz ausgeführt werden.
Genau, und es ist davon auszugehen, dass es auch diesbezüglich zu Protest im Verlauf der rein virtuellen Hauptversammlung kommt. Denn, so wie zuletzt auch schon bei anderen Aktionärstreffen in dieser Form, Kleinaktionäre und Anlegerschützer werden das Format sicher deutlich kritisieren.
Schauen wir mal noch auf eine Auswahl der weiteren wichtigen Termine in den nächsten Tagen. Der Montag ist ein Börsenfeiertag in Australien, in China und in Hongkong. Und in Wien startet am Montag die Konferenz des European Money and Finance Forum zum Thema The Central Bank of the Future, Opportunities and Challenges. Die Konferenz läuft bis zum Dienstag. Am Dienstag startet dann der zweitägige Euromines Wirtschaftsgipfel 2024 in Hamburg. Und in Berlin beginnt die internationale Konferenz zum Wiederaufbau der Ukraine. Die dauert bis zum Mittwoch. Der Mittwoch ist dann ein Börsenfeiertag in Russland. Und in Frankfurt findet am Mittwoch das Bundesbank-Symposium statt mit dem Schwerpunkt Bankenaufsicht im Dialog. Unter anderem dabei sein werden Bundesbankvorstand Burkhard Balz und die Chefin der EZB-Bankenaufsicht Claudia Buch. Außerdem, wie schon gehört, der Zinsentscheid der Federal Reserve in den USA. Die Pressekonferenz mit Fed-Präsident Jerome Powell beginnt voraussichtlich um 20.30 Uhr unserer Zeit. Am Donnerstag findet der baden-württembergische Sparkassentag statt in Freiburg. Und am Freitag dann, wie erwartet, der Zinsentscheid der Bank of Japan. Und, das werden Sie schon mitbekommen haben, die Fußball-Europameisterschaft startet. Weitere Termine aus Unternehmen, Politik und Wirtschaft und die Updates zu den wichtigsten Konjunkturindikatoren finden Sie in der Übersicht im Finanzmarktkalender der Börsenzeitung. Heute in der Zeitung und online immer unter börsen-zeitung.de/Finanzmarktkalender. Als weitere Hinweise darf ich Ihnen aus unserem Veranstaltungsbereich Börsenzeitung Live noch ans Herz legen vom 11. bis 13. Juni die Masterclass Kryptowerte. In dem dreitägigen Online-Seminar geht es um Aufsicht, Steuern und Datenschutz. Jeweils von 16 bis 18 Uhr werden die rechtlich relevanten Anforderungen im Kryptobereich behandelt. Am 12. Juni findet der Kapitalertragssteuertag in Frankfurt statt. Da werden Perspektiven aus Rechtsprechung, Finanzverwaltung und Finanzbranche betrachtet werden. Die Börsenzeitung erscheint am Samstag, den 8. Juni mit dem Schwerpunktthema Aus- und Weiterbildung in der Finanzwirtschaft. Und am Freitag kommt eine Sonderbeilage Finanzen und Fußball. Außerdem finden Sie in den Sonnabendausgaben natürlich immer die Spezialthema-Seite Recht und Kapitalmarkt und Geburtstage, Personalien und Porträts. Die können Sie auf der Personenseite der Börsenzeitung lesen. Wenn Sie lieber hören als lesen, in unserem Podcast Nachhaltiges Investieren ist dieses Mal Jan Lozek vom Venture Capital Investor Future Energy Ventures zu Gast. Mit ihm habe ich darüber gesprochen, wie das Verhältnis von Venture Capital und Debt-Finanzierern ist. Ich freue mich, wenn Sie auch da mal reinhören. Den Link zum Podcast und zu allen weiteren wichtigen Angaben finden Sie wie immer in den Shownotes zu dieser Folge. Das wird der Fahrplan für die kommende 24. Kalenderwoche. Der Redaktionsschluss für diese Ausgabe war am Donnerstag um 17 Uhr. Ihnen alles Gute und wenn Sie mögen, hören wir uns am nächsten Freitag wieder. Dann rollt auch der Ball. Hier in Frankfurt ist schon am Mainufer entlang die ein oder andere Bühne zu erkennen. Und Franz, wir werden sicherlich auch am Fernseher zumindest dabei sein, oder?
Definitiv. Schönes Wochenende.
Das war 7 Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung.